ein kleiner Tipp bei diesem Mantra. Die Upanishaden sprechen davon, dass das Om wie ein Bogen ist, das Jiva oder das Lebewesen ist wie der Pfeil, das Namaha, ich bringe Ehrerbietung dar, ist wie der Spann des Bogens, das Wort Bhagavati ist wie die Richtung, es geht zu Bhagavan, und Vasudevaya ist der Dativ-Fall, glaube ich, zu Vasudev. Oder ist es Abladati? Ja, ich dachte auch, der Dativ-Fall ist der, wir gehen zu Vasudev, zu Krishna. Wenn ihr das Namaha, das heißt die Ehrbietung, richtig macht, das heißt euch richtig spannt, mit richtig viel Hingabe, dann wird das Om euch in Richtung Bhagavan und ganz gezielt in Richtung Bhagavan Vasudev hinbringen können. Das ist eine schöne Meditation, wenn man dieses doch so geläufige Mantra chantet. Wir haben heute über die gespaltene Seele gesprochen und von dem Madhurya Kadambani gehört, dass zu Beginn die Seele nicht weiß, welchen Weg sie richtig gehen kann. Sie schwankt zwischen ihrer bedingten und ihrer spirituellen Natur hin und her. Ihr konntet euch an das Schwanken der Herzen ein bisschen erinnern. Wir sind dann ein bisschen in die Bedeutung des Wortes gespaltene Seele gekommen. Das ist sicherlich mehr ein, sagen wir mal, herkömmliches Wort ist. Es ist nicht unbedingt ein philosophisch akkurates Wort, denn die Seele kann ja nicht gespalten werden, aber es soll so ein bisschen der gespaltene Geist, das gespaltene Denken illustrieren, dieses Wort, und haben dann gesagt, was an uns reißt, nämlich diese bedingte Natur, die zum Teil sich in dem Geist festgesetzt hat, dem bedingten Geist, der uns immer zur materiellen Richtung bringt. Wir haben dann als einfache, sagen wir mal, als einfachen Tipp empfohlen, statt bedingten Tätigkeiten auszuüben, das heißt materielle Tätigkeiten, doch lieber spirituelle Tätigkeiten auszuüben, die in uns unser spirituelles Dasein, wie soll ich mich ausdrücken, unsere spirituelle Natur erwecken. Das war so ein Grundprinzip, was wir festgelegt haben. Wir werden im weiteren Verlauf des Seminars, wenn wir weitere Themen machen, viel über gezielte Arbeit an den Emotionen sprechen. Da wird viel noch kommen, aber ich wollte erst ein Prinzip herstellen. Ich wollte jetzt mal sehen, was vielleicht zu diesem Thema an Fragen von euch kommt oder als Feedback vielleicht kommt. Ist euch irgendwas aufgefallen? Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Ich sehe Jai Gopal. Ja. Ich möchte die Frage von Jai Gopal wiederholen. Wir haben gestern ein Zitat gehört, aus dem hervorging, dass Krishna absichtlich von seinen Devotis verschwindet, um in ihnen um die Liebe der Devotis zu ihm zu vergrößern, sodass er dann auf einer anderen Weise wieder vor ihnen erscheinen wird. Er tut das, um ihre Liebe zu vergrößern. Das war das Zitat. Nur hat Jai Gopal aus seiner eigenen Erfahrung und auch aus der Erfahrung von mehreren Devotis, mit denen er gesprochen hat, gesagt, dass wenn Krishna manchmal so weg ist, dann scheint fast das Gegenteil einzutreten. Nicht mehr Liebe, sondern weniger Liebe. Das Herz wird blockiert und man kommt nicht aus sich heraus. Was kann man da machen, um zu dieser größeren Annäherung an Krishna zu kommen? Ich möchte sehr gerne diese Antwort einmal aus einer völlig anderen Perspektive als der Vaishnava-Perspektive beantworten. Das hat einen bestimmten Grund. Ich möchte in meinem heutigen oder Seminar euch ein bisschen zum Reflektieren bringen und euch auch ein bisschen in Bewegung bringen. Deswegen nehme ich sehr gerne mal andere Perspektiven als die, die euch gewohnt sind, sodass ihr zu ungewohnten neuen Gedankengängen findet, was meines Erachtens nötig ist, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Johannes von Kreuz vergleicht dieses Weggehen von Krishna mit dem Weggehen der Mutter von dem Kind, was noch in der Stillzeit ist. Es kommt ein Zeitpunkt, wo die Mutter das Kind nicht mehr stillt und ihm die gewohnte Kommunikation unterbricht. Das heißt, die Mutter gibt dem Kind nicht mehr die Brust und damit ihre Muttermilch. Das bedeutet nicht das Ende der Beziehung, sondern soll einen neuen Anfang in der Beziehung setzen. Jetzt bist du kein Kleinkind mehr, jetzt müsstest du ein anderes Interesse an mir entwickeln als nur meine Brust, also die Muttermilch, die du von mir bekommst. Meine Mutter hat mir einmal erzählt, als sie das bei mir gemacht hat, war ich unglaublich beleidigt. Unglaublich beleidigt und habe auch mich erstmal nicht mehr um meine Mutter gekümmert, sondern für mich gespielt, soweit wie das ging. Genau 3 Stunden, dann war es zu Ende mit mit mir. Und ich kann mich nicht daran erinnern, aber meine Mutter sagte, dass sie wusste, da ich ein sehr anhänglicher Bub war, dass es für mich schwer war sein würde, aber dass es trotzdem nötig sei, um unsere Beziehung eben auf eine neue Ebene zu stellen. So würde ich auch mal sagen, dass das Weggehen von Krishna aus dem Leben des Devotees, dass er so ein bisschen, ich will mal jetzt das auf einer, sagen wir mal, Ebene besprechen, wo wir es meistens erfahren, dass wir so ein bisschen merken, unser Leben hat nicht diese spirituelle Dynamik mehr, wir werden ein bisschen blockiert, wir werden auch ein bisschen tamassisch ruhig, nicht? Also ein bisschen dull, wie du, glaube ich, sagen würdest in deiner Sprache. Und so ein bisschen, das kann uns dazu führen, dass wir irgendwann mal sagen, genug, so nicht mehr weiter. So geht es nicht weiter. Wenn ich diesen selbstmörderischen Kursus weiter verfolge, dann wird es mit mir aus sein. Und dann fangen wir an, zu sehen, wie wir unsere Beziehung auf eine andere Ebene stellen können. Worauf es hinkommt, Jai Gopal und deine ganzen Gopal-Freunde, worum es geht, ist eigentlich, dass du ein selbstloser Diener wirst. Dass du nicht nur an der Mutter interessiert, an Krishna interessiert bist, wegen der Dinge, die er dir gibt, sondern dass du an dem Service interessiert bist, den du für Krishna tun sollst. Da hat mir einer unserer lieben Devotees einmal gesagt, einmal war dieser Devotee, stand so da, also ein bisschen trübsinnig vor einem Deity. Gopal hieß dieser Deity auch noch. Und zu dem Zeitpunkt ging gerade ein Hund vorbei an ihr. Und wie das in Indien so unsentimentalistisch gemacht wird, der ging also anscheinend in den Tempel oder in die Gegenden, wo er nicht gehen sollte, nahm so ein Mann so einen Stein und warf es gegen den Hund, aber der Stein traf diese Devotin direkt hier an der Nasenwurzel. Pum, sie ging gleich in ein sie musste sich gleich hinsetzen und wusste, Gopal hat mir gerade gezeigt, ich soll nicht so dull und abgestumpft sein. Nicht? Und das sehr, sondern ich muss vielleicht mich auf eine andere Ebene stellen in meinem Service. Nicht? Das ist ein bekanntes Phänomen, was es gibt. Man kommt dann vielleicht sogar für eine gewisse Zeit in eine Krise. Krise ist aber nichts Schlimmes im spirituellen Leben, sondern etwas Willkommenes. Königin Kunti betet um diese Krisen, weil sie dann bei Krise Krishna ist. Nicht? Da wendet man sich mehr an Krishna und Krishna antwortet ja, Yeya Tamang Papatyante. Krise heißt im medizinischen Begriff ein Wendepunkt, an dem der Patient entweder gesundet oder verreckt. Was wäre ich ohne meine Krisen, kann ich nur sagen. Ich bin laufend in Krisen, also das bin ich schon gewohnt. Ich beginne sie inzwischen zu lieben, weil ich weiß, Krishna will ja, dass man sich bewährt innerhalb der Krisen. Es ist jetzt nicht wie im medizinischen Terminus, dass Krishna sieht, mal sehen. Nein, Krishna kommt dann. Manchmal mag es sein, dass wir ein bisschen aufgestört werden müssen aus unserer Alltagsbewusstsein. Du weißt, dass das auch die Aufgabe eines Gurus ist, uns ein bisschen aufzustöbern, dass wir mal in Bewegung kommen und neue Gedanken wagen zu denken. Kisho, ich freue mich so, dass du da bist. Hoffentlich spreche ich auch alles gut, dass du dich gut. Noch Fragen, Dinge, die ihr sagen möchtet, sonst werden wir nämlich mit großer Geschwindigkeit in ein Thema, anderes Thema rein. Ja, bitte. Wie ist nochmal dein werter Name? Yashoda, Entschuldigung, Yashoda, ja.
Die materiellen Tätigkeiten, das vorhin angesprochen wurde, die kann ich aber auch im spirituellen Bewusstsein ausführen.
Ja.
Sind sie auch dann spirituell, auch wenn ich das mache, also wenn das materiell
geschieht? Ja. Ja, du hast ganz und gar recht. Das ist ein wichtiger Einschub. Tätigkeiten, die anscheinend materielle Natur sind, die ich aber im Dienste Krishnas austun, die werden spiritualisiert. Und man braucht nicht. Ich spreche mir von den Themen, die so bedecktes materialistisches Bewusstsein sind. Nicht? Ja, gut.
Ich habe auch noch eine Frage. Und zwar zu den Wünschen. Da wird oft gesagt, wir hätten so viele Wünsche und würden immer neue Wünsche entstehen. Aber ich denke, da ist irgendwie so eine Ursehnsucht in den Menschen, sodass die wahrscheinlich diese Wünsche immer kreieren.
Nach Yajnavalkya gibt es nur zwei Wünsche. Ich möchte lieben und ich möchte geliebt werden. Und alles andere kommt daraus. Und wenn ich nur zu diesen Wünschen kommen können, lieben, ich möchte lieben, selber lieben und geliebt werden, dann erübrigen sich viele Wünsche, weil es nur so, sagen wir mal, aufgesetzte Wünsche sind, die eigentlich daraus ihre Energie finden. Ich glaube, das können wir alle in diesem spirituellen Kreis nachvollziehen. Wenn wir wirklich lieben können, qualifiziert lieben können, ups, nicht, und geliebt werden, also auf qualifizierte Weise, in immer, ja, dann ist alles okay. Dann kriegt man auch wahrscheinlich ein bisschen Prasadam hin und wieder. Also, was wir noch. Ja. Gut. Ihr super aktiven Mitdenker. Jetzt hoffe ich, dass ihr genügend gerastet habt. Kishori, was ist mit deinem Fenster geworden? Das hat sich anscheinend wieder. Vielleicht musst du was dazwischen klemmen, wie die. Das Ding. Jetzt kommen wir in ein hochanspruchsvolles Thema hinein. Ich weiß aber nicht, ob ich es mit einer Zuhörerschaft zu tun habe, die diesen Ansprüchen genügen wird. Ich möchte über Rasa-Theologie sprechen. Wie seid ihr? Wie geht es? Wollen wir vielleicht, müssen wir eine körperliche Übung vorher machen, dass ihr das Blut fließt? Oder? Nein? Bloß nicht, sagt Bhagavati. Wie bitte? Bhagavati ist die Brahmanin. Sie will nicht. Also müssen wir ihr folgen. Das nächste Mal frage ich sie nicht. Dann kann ich selber bestimmen. Aber wenn man die Brahmanin verletzt, dann ist alles hin. Ich möchte euch wirklich bitten, hier euer Bestes zu geben. Das wird ein hochinteressantes geistiges Thema sein, welches aber ein bisschen anspruchsvoll ist für den Geist. In der Taittiriya Upanishad gibt es ein ganz wichtiges Zitat, wo das Wesen Gottes erklärt wird. Es findet sich im 271 in diesem Teil der Taittiriya Upanishad. Dieses Zitat heißt so, bitte wiederholt nach mir. Rasovaisaha. Rasam evayam labdvanandi bhavati. Er, die absolute Wahrheit, ist selber Rasa. Das heißt, der Geschmack, der aufkommt, wenn eine bestimmte Beziehung eintritt. Jemand, der dieses Rasa erreicht, diese Beziehung zu ihm, wird wahrlich Anandi, voller Glückseligkeit. Dieser Vers hat vielen philosophischen Denkern, die dem unpersönlichen der Auffassung, dass die absolute Wahrheit nur unpersönlich ist, sind unglaublich viel zu schaffen gemacht. Dort nämlich, wo ein Geschmack auftritt, ein Rasa, muss es zwei geben. Den Schmeckenden und den, der geschmocken wird. Oder... Nee? Der geschmeckt wird, ja. Nicht der geschmocken wird. Das ist bestimmt ein süddeutscher Dialekt, der noch. Also, so wie du davon sprichst, dass die absolute Wahrheit Gott Rasa ist, Wohlgeschmack, muss es einen geben, der erfährt. Und damit sind zwei da: Gott und seine und der Devotee oder seine Devotees im Plural. Ist ein toller Schlucker, den die Unpersönlichkeitsanhänger sehr ungern hören, wenn man ihn kennt, der sie aber immer wieder auch dann überzeugt, ja, die Bhaktas haben ihren Standpunkt. Also das muss man respektieren. So, denn im Leben des Lebewesens geht es um Geschmack, um Erfahrung, und so weiter. Vor langer, langer Zeit wurde der große Weise Bharata, ein wichtiger Name, beauftragt, genau zu studieren, auf welche Art und Weise ein Geschmack in einer Zuhörerschaft beziehungsweise Zuschauern entstehen kann. Was ist nötig, Madhumati? Dass in dir entweder eine Freude oder ein Lachen oder große Liebe oder großes Erstaunen entsteht. Was muss da gemacht werden? Was müssen für Elemente da in Kraft treten? Und als Bharata hatte nämlich einen besonderen Auftrag. Er sollte das perfekte Schauspiel entwickeln, Jai Gopal. Das perfekte Schauspiel. Und er musste deswegen studieren, wie kann in einem Menschen eben etwas entstehen beim Zuschauen, dass er nicht gelangweilt wegschaut und einschläft. So fing Bharata an, genau den Menschen zu untersuchen. Und zu sehen, was für psychologische Zustände sind im Bewusstsein des Menschen da. Und er kam auf insgesamt auf eine Liste von 41 Emotionen, mit denen er sich zunächst einmal beschäftigte. Und er studierte genau diese Emotionen. Er benannte 8 von ihnen, die er als besonders, er nannte sie Staibavas, womit er etwas anderes meinte, als ihr alle wisst, die ihr Nectar Devotion gelesen habt, aber doch ähnlich ist. Nämlich die grundlegenden, dominanten und auch anhaltenden, starken Emotionen. Wollt ihr sie wissen? Leidenschaft. Humor. Zorn. Leid. Große Anstrengung. Erstaunen, Abscheu und Furcht. Er sagte, dass diese 8 Emotionen dermaßen stark sind, dass in ihrer Anwesenheit andere Emotionen nur eher beiläufende Symptome sind, also das nur irgendwie begleiten, aber die überwogen werden in ihrer Kraft von diesen dominierenden Emotionen. Er fand auch heraus, dass diese Emotion in Form von Eindrücken in jedermann ruhen. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas machen würde, was unsere Kishori, die ein sehr feinfühliges Wesen hat, in Angst und Schrecken versetzen würde, dann würde ich sie nicht erschrecken, sondern die Angst und der Schrecken würde aus ihr herauskommen, der schon da ist in ihrem zarten Gemüt. Versteht ihr das? Vasanas sind also tiefe Eindrücke, die sozusagen wie die Eindrücke in einer Schallplatte, oder gibt es auch in einer CD Eindrücke? Da funktioniert so ähnlich. Gut. Wie bitte? Einbrände, ja. Eindrücke so, drin sind. In denen ist schon das Lied vorhanden. Ich muss nur drankommen und das zum Vorschein bringen. Nicht? So soll auch ein geschicktes Schauspiel das zum Vorschein bringen, was als Basanas oder Vasanas vorhanden ist und was dann zum Vorschein kommt. Ich glaube, wir können das alle, als ich klein war, liebte ich Gruselfilme. Wer liebte noch Gruselfilme von euch? Du auch? Du auch, Moni? Wirklich? Kennt ihr den Schlangenmenschen? Das war zu meiner Zeit. Ich weiß nicht, ich war auf Schulausflucht gewesen und hatte mir dann war dann heimlich um 10 Uhr nachts aus meinem Bett geschlichen und war ins Dorfkino runter, da musste ich durch den Wald und habe mir den Schlangenmenschen angeschaut. Das war also ein Mensch, der sich dann, der lebte dabei, also Maharaja in Indien, und irgendwann im Vollmond oder so, dann hat er sich umgewandelt in ein fürchterliches Schlangenungeheuer und wurde dann aber immer hinter verschlossener Tür beim Maharaj gehalten. Eines Tages nun brach die Tür auf und der Schlangenmensch war unterwegs. Und das war natürlich das Thema des Filmes. Ich kann mich noch daran erinnern, ich habe so eine Furcht gekriegt als kleiner Steppke vor dem Schlangenmenschen. Aber das war noch gar nichts im Kino. Als ich dann durch den Wald gehen musste, zu dem Schloss und mich in meine Koje rein tun musste. Da kamen diese Eindrücke dermaßen hart bei mir heraus. Also hinter jedem Baum habe ich den Schlangenmenschen gesehen. Und dann einmal war so eine Eule am Heulen. Einmal, weil ich mich so unmöglich benahm im Wald, so unsensibel, ist direkt vor mir, entweder war das so ein Dachs oder so ein unidentifizierbares Geschöpf, was da losgebrochen ist und krachend durch das Unterholz gerannt ist. Und ich dachte, also es ist jetzt eindeutig, der Schlangenmensch ist los und ist hinter mir her. Was da war eine richtige Umgebung um die Eindrücke, die in mein empfindsames Kinderherz gelegt worden waren, durch diesen Film. Der war aber auch gut. Was da gelegt wurde, nicht? Die kam dann einfach zum Vorschein und bestimmten in der Zeit, wo ich durch den Wald ging, mein ganzes Wesen. Ich war also nur noch Furcht, pur. Ich habe mich auch mehrere Male verlaufen vor lauter Furcht, also es war richtig schön. Ich habe immer sehr in meinem Leben sehr an starke Empfindungen geglaubt und das war genau das, was ich brauchte. Das habe ich selbst jetzt noch nicht vergessen. Ich möchte es allerdings nicht nochmal durchmachen. Also ich will nicht sagen schön, es war intensiv, unvergessbar. So, zurück zu Bharata. Es hat sehr viel mit uns zu tun, keine Sorge. Bharata hat sich deswegen entschlossen herauszufinden, wie kann ich diese verschiedenen im Herzen eingebrannten oder gegenwärtigen Emotionen zum Vorschein bringen, sodass der Mensch etwas spürt, dass er, sagen wir mal, belebt wird, dass seine Emotionen erwachen, dass sein Leben nicht so trist und traurig und ungelebt dahin geht. Nicht? Und er hatte eine einfache Lösung, hatte einen einfachen Gedanken. Sein Gedanke ist, er hatte gesehen, dass Emotionen in bestimmten Umständen entstehen und dass ganz bestimmte emotionale dass diese Emotionen ihren ganz bestimmten Ausdruck finden in Form von, wie sagt man im Plural, Gesten. Na, herzlich willkommen. Ihr seid gerade in einer hochtechnischen Abhandlung gelandet, aber hört trotzdem zu. Er fand also heraus, dass eine bestimmte Umgebung und auch bestimmte Gesten bestimmte Emotionen hervorrufen. Deswegen dachte er sich, um das perfekte Schauspiel zu machen, werde ich eine bestimmte Situationsumgebung schaffen, werde meinen Schauspieler lehren, die entsprechenden Gesten zu machen und werde dann in meinen Zuschauern eine Emotion erwecken, die sie nie wieder vergessen werden. Ihr wisst, dass diese Thematik, sagen wir mal, die Grundlage für das indische, die ästhetische Schauspielkunst ist. Nicht? Ihr wisst, dass ein bedeutender, Prabhupada hat von einmal darüber erzählt, er hatte gesagt, dass er in seiner Kindheit von dem bedeutendsten Dramatologen Kalkuttas geschult wurde. Die wurden für genau ein halbes Jahr unterrichtet in den Gesten und in dem Ausdruck des Chaitanya-Lilas. Und als sie dann zusammen das Chaitanya-Lila aufgeführt hatten und der Vorhang fiel, hörten sie weder einen Applaus noch irgendetwas anderes in der Zuhörerschaft. Sie waren verwirrt. Prabhupada beschreibt, dass er durch den Vorhang schaute, um zu sehen, ja, war das was oder war das nichts, was wir gemacht haben. Und er sah, wie das ganze Publikum fassungslos schluchzte über die Trennungsgefühle der Devotees von Chaitanya Mahaprabhu. Denn darüber war das Stück, wie Pralamba Rasa. Nicht? Auf einer ästhetischen Ebene, nicht? In einer Schauspielebene, einer Kunstebene. Mit anderen Worten, dieser, ich glaube, er hieß Girish mit Vornamen, dieser Dramatologe, hatte die Kunst so sehr beherrscht, dass jeder, der das Schauspiel sah, tatsächlich überwältigt wurde von Emotionen. Nicht Emotionen, die in ihn hineinprojiziert wurden. Nochmal, sondern Emotionen, die schon da waren und die einfach zum Erwecken gebracht wurden. Wir wissen, dass Ramananda Roy jeden Tag junge Mädchen unterrichtete, für Lord Jagannath zu tanzen. Und sein Stück Jagannath Vallabha Nataka aufzuführen. Und wir wissen, das ist jetzt sehr interessant und hat für Verwirrung sogar gesorgt, dass er diese jungen Mädchen mit seinen eigenen Händen wusch, ornamentierte und schmückte. Weil, wie gesagt, um Emotionen zum Vorschein zu bringen, ist das Äußere auch wichtig. Die Art, wie die Augen dargestellt werden. Das wissen ja, wenn jemand, wenn eine Verliebte ihrem Verliebten da einen liebevollen Ausdruck macht, dann wird sie nicht so machen zu ihm, du bist ja bescheuert, sondern mehr so. Oder so. Also mit den Augen was Spezielles machen. Also so genau bin ich da jetzt nicht bewandert. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr seid ja verliebt in den größten Mehrzahl meiner Zuhörerschaft. Nun, um die Vibhava, um diese Stai-Bhava, diese dominante Emotion, diese acht großen Emotionen hervorzubringen, gab es sogenannte Vibhavas. Vibhavas haben zunächst einmal Alambhana und Udipan Vibhavas. Alambhana bedeutet die Substanz, nämlich der Held und die Heldin zum Beispiel, nicht? Die Hauptperson. Und dann geschieht etwas, die sogenannten Stimulis, die Udipanas, die entweder eine Handlung sein können oder Umstände sein können, der Natur, die im Zuschauer bestimmte Sachen in Beziehung zu dem Alambhana hervorbringen, der Substanz. Dann gibt es die Anubhavas und die Vyabhichari Bhavas. Wir werden das gleich sehr deutlich haben. Nun, das Interessante ist, Ich mache mal hier ein bisschen kurz, weil ich möchte das jetzt gleich in unserer Tradition darstellen. Bharatas Theaterkunst, die sogenannte Natya Shastra, war unerreicht in der indischen Schauspielkunst und wurde kopiert in der Literatur, auf den Bühnen, im Bharatnatya Tempeltanz und so weiter. Es ist maßgeblich. Denn er hat tatsächlich, er war ermächtigt, er hat Wahrheiten gefunden. Gehen wir ins 15. Jahrhundert. Das war vor sehr, sehr langer Zeit. Man sagt am Anfang der Schöpfung, das sagen einige Leute, die Wissenschaftler würden da Schwierigkeiten haben mit diesem Datum, weil das so undefinierbar ist. Und sie würden sagen, es ist mythologisch, aber das ist für uns egal. Es war vor langer Zeit, es ist... Rupa Goswami nun bekam von Chaitanya Mahaprabhu einen ganz bestimmten Auftrag. Er sollte nämlich die Menschheit lehren, ihren ursprünglichen Rasa zu Krishna, ihre Beziehung zu Krishna wieder zu erwecken. Und er sollte dazu Bücher schreiben und Theaterstücke. Interessant, nicht? Theaterstücke herausbringen. Und Chaitanya Mahaprabhu traf sich für längere Zeit mit Rupa Goswami und hat ihm die Grundlagen gegeben für dieses Wissen. Rupa Goswami hat diese Grundlagen genommen und daraus dann seine Rasa-Shastras entwickelt und auch seine rasageladenen Schauspiele, Lalita Madhava, Vidakta Madhava und so weiter und so fort. Ich glaube, das sind die Hauptwerke. Und Rupa Goswami hat dabei die Prinzipien, die ihr eben gehört habt, benutzt vom Bharata. Allerdings mit ein paar ganz wichtigen, und das ist jetzt sehr wichtig, dass ihr nochmal euch anstrengt, zusetzen. Ich will mal bei einem nicht so fundamentalen Zusatz anfangen. Das nicht so fundamentale war, dass Rupa Goswami, es war aber schon unglaublich fundamental, gesagt, also Bharata sagte, jedes gute Schauspiel kann Emotionen hervorrufen. Jedes. Da kann man einen Krieg machen, eine Liebesgeschichte, eine ich weiß es nicht, was es noch so gibt, Komödie, alles Mögliche. Und dieses gewünschte Ergebnis ist im Zuhörer da, dass der tatsächlich total begeistert wird, weil in ihn die Emotionen hochkommen, eine nach dem anderen, und ihn total begeistern und so weiter. Rupa Goswami sagte, wir nehmen nur ein Schauspiel. Ein, und er nannte es Lila. Das göttliche Spiel. Der göttliche Austausch, der zwischen den Devotees und Gott stattfindet und Gott und seinen Devotees. Das ist das Erste. Und der zweite Unterschied, und hier wird es jetzt wirklich fundamental, ist, während bei Bharata Rasa entstehen kann, indem du ein Zuschauer bist und einfach zuschaust, entsteht bei Rupa Goswami der Rasa, indem du teilnimmst an dem Lila. Das ist jetzt natürlich ein hochbrisanter Punkt, wo wir alle mehr wissen müssen. Hier ergab sich für Rupa Goswami eine gewisse Schwierigkeit. Nicht, so will ich jetzt nicht sagen. Aber hier ist nur eine bestimmte Schwierigkeit. Wie soll das Lebewesen bitteschön an Gottes Werken und Lilas teilnehmen? Könnten Sie das bitte ein bisschen deutlicher erklären? Wir sind doch anscheinend getrennt von Gott, oder? Wir wissen doch nichts über Krishna. Wie sieht ein Krishna aus? Ich meine jetzt mal nicht abgelesen von den Schriften, sondern gesehen, Jai Gopal. Ne? Wir empfinden ja nur für Materie. Wie sollen wir teilnehmen, bitteschön? Rupa Goswami kam mit einer Lösung, die in der alten, die schon in den tausend Jahren, also das ist alles vedisches Wissen. Er brachte das nur für diese Sache hin. Er sprach von Sadhanas, das heißt bestimmte Übungen, die uns helfen, das trennende oder das bedeckende Element wegzutragen. Den Vorgang des Sadhana Bhaktis. Und er hat 64, da muss ich jetzt nochmal unsere Bhakti Shastris an, 64 war das, 64 einzelne Sadhanas entwickelt, die eine bedingte Seele tut. Sadhanas, die alle so ein bisschen auf dem Prinzip basieren, was wir vorhin bei Vishwanath Chakravarti Thakur studiert hat. Wisst ihr noch dieses Prinzip? Dass die Sinne spirituelle Sinnesobjekte bekommen. Sehr gut, Jai Gopal. Dass wir also zum Beispiel Krishna dienen, vor Krishna singen und tanzen, dass wir, was machen wir noch, die heiligen Orte besuchen, dass wir von Devotees hören über Krishna, hören, sehr wichtig, dass wir schmecken Krishna Prasadam, sofort, da komme ich gleich zu, dass wir, sag doch mal ein bisschen, 64, Du bist im Zuhören gerade, oder? Die schmücken.
Gelanden tragen.
Gelanden tragen von Krishna. Verneigen.
Charanamrita
trinken. Anandini, die Brahmanen. Was? Ekadashi feiern, Jamashtami feiern, wo wir ganz uns an Krishna vertiefen. Du möchtest jetzt bitte nicht einfach nur was gut klingt sagen, sondern aus dem Werk Nektar, wir sind jetzt ganz beim Bhakti Rasamrita Sindhu, Nektar der Hingabe. Predigen ist aber, weiß ich jetzt nicht gerade. Ja. Was? Der Bildgestalt folgen, wenn sie auf eine Prozession geht. Machen wir zu Jamashtami immer. Wisst ihr, wie dann plötzlich die ganze Goloka Dham-Gemeinde kommt? Das ist so wunderschön. Und mit Krishna um seinen Tempel geht. Also dann könnte ich jedes Mal schmelzen vor Begeisterung. Vor alle, also alle unbeweglichen Beine beweglich werden. ja. Anandini und Tarun Govinda. Haben etwas sehr Interessantes gesagt. Das, was Rupa Goswami nannte, ist ein Riesenhaus von Bhakti-Ausführungen. Sadhan-Bhakti-Ausführungen und auch Raganuga-Ausführungen. Also es führt jedoch ein kleines Tor in diesen Bhakti-Palast. Und das sind die Devotees, insbesondere der spirituelle Meister. Deswegen wenden wir uns an unseren spirituellen Meister. Das gibt es diese fünf Prinzipien. Wir suchen Zuflucht bei ihm. Wir hören seine Unterweisungen. Wir bekommen Einweihungen von ihm vermittelt. Im Plural. Einweihungen. Es ist jedoch nicht so, dass wir den Guru lösen aus seiner Tradition, sondern wir hören auch von den Sadhus im Plural. Nicht? In der Mehrzahl. Und so finden wir dann in diese Ausübung hinein. Und ganz wichtig nochmal, damit wir nicht verwirrt werden und den Kursus beibehalten, all das tun wir, damit wir unsere Geister, dass wir unseren Geist und unseren Körper mit Krishna beschäftigen, nicht? Und dadurch spiritualisiert werden. Erinnert ihr euch bitte noch an die Vorlesung, die wir eingangs gehört haben am Samstag, wo Prabhupada so sagte, dass man spiritualisiert werden kann, genauso wie ein Stück Eisen, was in das Feuer gehalten wird und wärmer und schließlich glühend heiß wird. Nicht? So werden wir spiritualisiert, indem wir Krishna machen. Das war Rupa Goswamis besondere, also diese zwei. Wir kommen jetzt mit Krishna in Verbindung und dann entwickeln sich drei Arten von Wünschen im Devotee. Darüber spricht Jiva Goswami in seiner Bhakti Sandarbha. Und zwar zunächst einmal entwickelt sich der Wunsch, eine Beziehung zu Krishna zu bekommen. Ich möchte Krishna nahe sein. Ich möchte eine Beziehung haben. Ich möchte meine Beziehung zu Krishna haben. Vielleicht habt ihr das schon manchmal, so einen Wunsch? Hin und wieder? Bestimmt. Dann kommt ein anderer Wunsch. Ich möchte Krishna Freude bereiten. Wie in jeder Beziehung. Habt ihr schon mal eine Beziehung gehabt? Da will man doch Freude bereiten. Geschenke machen. Was gefällt dir, Madhumati? Welche Socken, welche Farbe? Und so. Nicht? Und dann es sind eigentlich natürliche Dinge, die dem menschlichen Denken nicht zu weit weg sind. Und ein dritter Wunsch, den ich im Augenblick nicht erinnern kann, aber das, weil ich so aufgeregt vom Thema bin, also das kommt vielleicht noch. So, nun möchte ich dann sagen, wie Rupa Goswami, und hier wird es wirklich sehr schön, also sehr verständlich auch, wie Rupa Goswami diesen Bhakti-Rasa im Herzen des Kandidaten oder des Devotees erwecken wollte. Er ging davon aus, dass wir im Grunde 5 Arten von Beziehung zu Krishna haben. Aber er kümmerte sich nur um 4. Entweder ist man ein passiver Bewunderer von Krishna, ein Diener, ein Freund, ein Elternteil oder ein total von Amor berauschter Liebender. Dem transzendentalen Amor beraubte Liebende sogar. Das waren also die 4 Stai-Bhavas. Den passiven Bewunderer zählte er nicht dazu, weil es da eben nicht zu einem Austausch kommt. Nicht? Wenn ich nur da bin, ach, finde ich Krishna toll und dann verweile ich da und tue nicht. Das ist noch nicht der Grundgedanke von Bhakti. Bhakti äußert sich in liebevollen Dienst. In diesem Stai Bhava, den er als einen Ozean bezeichnet, gibt es 4 Wellen. Zunächst einmal Vibhava. Vibhava ist das, was unsere ewige Beziehung zu Krishna agitiert oder hervorbringt. Schaut euch bitte mal den Ozean hier an. Das ist hier einfach nur ein bisschen Wasser. Wenn jetzt hier etwas geschieht, ja, also ich mach's mal nicht, dass das zu euch kommt. Also ich muss ja die Brille abkommen, sonst macht man hier Golf. Ja, jetzt bewährt sich's bewegt. Dieser Ozean ist ruhig, solange unsere Liebe zu Krishna ist ruhig, solange nicht Vibhava kommt. Vibhava hat diese beiden Eigenschaften, Alambhana, dass es da um Radha und Krishna geht, und dann das, was was das Ganze stimuliert. Ein einfaches Beispiel zu geben, das habe ich mir hier aufgeschrieben. Eine Mutter hat ja fortwährende Zuneigung für ihr Kind. Aber manchmal bleibt ihre Zuneigung irgendwie so im Hintergrund ihres Gedankens. Zum Beispiel haben wir Marion, eine Traummutter unter uns, und sie liebte ihre Kinder. Ich glaube, es sind 6 Kinder. Außergewöhnlich, ich habe das gesehen, das ist eine sehr stimmige Familie. Deswegen haben wir die Familie getauft, die Mit-Krishna-Familie. Eigentlich heißen sie Mitwede nur, aber Mit-Krishna ist noch besser, dachten wir. Aber manchmal denkt man nicht so an das Kind. Damit diese Zuneigung, die schon da ist für, sagen wir mal, Anita, aus dem Hintergrund in den Vordergrund kommt, muss etwas geschehen, dass diese Zuneigung stimuliert wird oder angeregt wird. Wenn zum Beispiel die Mutter das wunderschöne Gesicht der Anita sieht, ist ja ein bildhübsches Kind, dann wird die mütterliche Zuneigung stärker und kommt vielleicht sogar zu einem Höhepunkt, wo die Mutter einfach vor ihrem Kind ist und dahin schmilzt. Das seht ihr manchmal in Goloka Dham, wenn die Mütter bei Sonne draußen sitzen und nur auf das Gesicht ihres Kindes schauen. Und das reicht schon. Kein Video ist nötig. Die werden richtig, die schmelzen dahin vor Zuneigung. Das Gesicht des Kindes ist also, wenn ihr so wollt, ein Vibhava, weil es die mütterliche Zuneigung, die schon da ist, zu einem köstlichen Sturm heraufbringt. Es gibt eine zweite Welle im Ozean der Stai-Bhava, die sogenannte Anubhava. Anubhava ist das, was kommt, wenn die Zuneigung zum Vorschein gebracht worden ist. Dann muss diese Zuneigung ausgedrückt werden. Zum Beispiel macht die Mutter das Gesicht ihres Kindes nehmen und sagen, Kind, und dem einen Süßen auf die Nase geben. Ne? Es ist ein freiwilliger Ausdruck, Vibhava ist ein freiwilliger Ausdruck der Liebe. Wir sind gleich zu Ende, haltet noch ein bisschen durch, bitte. Dann kann es jedoch auch kommen, dass es zu sogenannten Sattvika-Bhavas kommt. Sattvika-Bhavas im Ozean des Rasas, alles findet hier im Rasa-Ozean statt, bedeutet, dass es zu einer unfreiwilligen Ausdruck der Hingabe und Liebe kommt. Der Mutter mögen plötzlich die Haare zu Berge stehen. Ach, ist das Kind aber süß. Und es macht Gänsehaut, die Mutter macht Gänsehaut kriegen, weil sie so ergriffen ist von dem Kind. Und macht in diese Emotion hineinkommen. Also da geschieht etwas mit ihr. Wir kennen das ein bisschen auf der weltlichen Ebene auch, wenn wir plötzlich Emotionen spüren und wir fangen an zu bippern und zu beben. Bei einem Devoti ist es so, dass sich all das jetzt auf Krishna bezieht. Das ist euch klar, oder? Nicht? Der Devoti hat Liebe zu Krishna in einer schlafenden Weise. Und damit er den Ozean der Rasa kosten kann, sind sogenannte Bhavas nötig, um ihn in Schwung zu bringen, wenn ihr so wollt. Und dann gibt es jetzt die Vyabhichari-Bhavas. Das kommt, wenn ein Devotee ganz intensive Zuneigung zu Krishna empfindet, aber ganz bestimmte zeitweilige Umstände da sind. Zum Beispiel sieht der Devotee, wie Krishna, also ich bleibe lieber noch bei der Erklärung, die Mutter zum Beispiel, sieht, wie ihr kleines Kind am Ende eines Cliffs krabbelt. Das ist eine zeitweilige Situation. Das Kind krabbelt ja nicht die ganze Zeit am Ende eines Cliffs. Nicht? Die Mutter verspürt plötzlich Furcht. Kind, was machst du denn da? Und wirft vielleicht eine Tomate, um das Kind auf die ich habe eben noch keine Kinder erzogen, das würde man wahrscheinlich nicht machen, aber macht irgendetwas, damit das Kind aufmerksam wird auf diese Situation. Sie ist fürchterlich agitiert und so weiter. Und wenn das Kind dann vom Cliff wegkommt, ist diese, ihr könntet sagen, Vyabhichari Bhava nicht mehr nötig und versinkt wieder in den Ozean des Rasas. Ich möchte euch das Beispiel für Vyabhichari Bhavas geben, was ich mir hier notiert habe. Als Mutter Yashoda sah, wie ihr Krishna eingeklammert war von der klammernden Haltung des Kalia-Dämons. Kalia hatte sich um Krishna gewunden mehrere Male. Also das war wirklich der ultimative Schlangenmensch. Und hielt Krishna jetzt in seiner Umklammerung fest, wobei ganz süße Schweißperlen auf Krishnas Stirn kamen. Als Mutter Yashoda das sah, war sie dermaßen bewegt emotional, dass sie in die Yamuna gehen wollte, um mit Kalia zu kämpfen. Die Bewohner von Vrindavan gingen ebenfalls mit in die Yamuna und sie gingen auf Gopal zu. Und wäre Balaram nicht da gewesen und hätte sich alle festgehalten und sagen, für Krishna gibt es keine Probleme, dann wäre es, wären die alle ins Wasser gegangen und hätten versucht, sich da einzumischen in den Kampf. Schließlich hat Balaram zu Krishna gerufen, Krishna, es reicht, deine Devotis sterben vor Angst und Sorge. Da nahm dann Krishna mühelos seinen Körper und erweiterte sich mühelos und sprengte die Umklammerung des Kaliya-Dämonen, wie er das immer so macht. Nicht? Er wollte die Emotionen seiner Devotis hervorrufen. Krishna ist ein Gott des Rasas, des transzendentalen Wohlgeschmackes. So, ihr könnt also hieraus so einen kleinen Überblick kriegen, was Rasa ist und wie Rasa auch auftritt. Ich werde jetzt eine kleine Pause einlegen und dann mit euch in eine Ringkampfarena treten. Wir werden Krishna dort erleben im Ringkampf. Und wir werden sehen, wie unter den verschiedenen Zuschauern unterschiedliche Rasas erweckt wurden. Wir wollen dieses Prinzip einmal verstehen und wir werden dann ja eine interessante Thematik angehen. Wir werden dann nämlich hören, warum es so schwierig ist, wirklich ein Rasa in Bezug zu Krishna zu verstehen. Wir werden auch hören, worin sich Prabhupadas Präsentation sehr unterscheidet von der Präsentation von anderen Sprechern über das Thema Rasa. Wir werden einen sehr interessanten Ausflug machen in das Thema Wahrnehmung. Für jetzt möchte ich nur sagen, wenn wir in unserem Gaudiya Vaishnavatum über Rasa sprechen, meinen wir meistens nicht Kavirasa. Kavirasa heißt der poetische Rasa. Sondern wir meinen den Rasa, der in Bezug zu Gott auftritt. Der Beziehung des Lebewesens zum Herrn, die ewige Beziehung. Und wir werden gleich einen total faszinierenden Bericht davon hören, wie nämlich Krishna Rasa erweckt bei unterschiedlichen Menschen. Das ist wirklich total faszinierend. Ich möchte mich zu diesem Zeitpunkt ganz herzlich bei euch bedanken. Ich hoffe, dass es mir gelungen ist, ein schwieriges Thema in ein begriffliches Denken einzukleiden. Ich war sehr ermutigt. Ich habe wirklich gedacht, dass ich meine ganze Zuhörerschaft verlieren würde. Denn es heißt so schön, nach dem Prasadam ist es die Graveyard Shift, also die schwierigste Zeit für einen Seminargeber. Aber ihr wart alle total ermutigend heute. Auch Jai Gopal möchte ich von ganzem Herzen danken. Das hat ja unglaublich geklappt heute bei dir. Gut. Wir machen jetzt eine Pause von, ich würde sagen schon 15 Minuten, aber auch nicht länger. Oder sagen wir mal so, hier so 13 Minuten, dann haben wir so 5 vor halb.